war hier in Mainz bei einem mittelständischen Unternehmen, Leiterin für Marketing und Kommunikation, und bin dann auch wieder eingestiegen. Habe dann aber auch gemerkt, dass so wie es ja vielen Müttern auch geht, dieses Thema, man ist engagiert und will vorankommen und gleichzeitig ist man irgendwie in so bestimmte Zeitlimits beschränkt, dass das dann ein bisschen schwieriger war. Und dann gibt es ja so die Lösung, dass du dich selbstständig machst. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich bin dann raus und bin erstmal ganz klassisch Kommunikationsberaterin geworden.
Heute im Podcast Daniela Bublitz. Daniela ist eine Event-Moderatorin und wir beide kennen uns schon aus unserer gemeinsamen Zeit bei den Wirtschaftsjunioren hier in Mainz. Daniela hat auch neben ihrer Tätigkeit als Event-Moderatorin ein Female Leadership-Netzwerk gegründet, und zwar die Business Moms. Darüber sprechen wir in der aktuellen Folge, aber wir sprechen auch darüber, warum die Quote für die Gesamtqualität der deutschen Wirtschaft gut ist. Sie gibt uns auch Tipps, was Frauen auf der Bühne beachten können und hat natürlich aufgrund ihres Jobs einen guten Einblick, wie die Eventlandschaft in Deutschland hinsichtlich der Frauenquote so aussieht. Ein sehr schöner, sehr lustiger Podcast. Wir haben viele tolle Ideen ausgetauscht. Schaltet ein in die aktuelle Folge mit Daniela Bublitz.
Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute mit Daniela Bublitz. Hi Dani, grüß dich.
Hi und viele Grüße an alle.
Dani, wir kennen uns schon richtig lange, nämlich aus unserer Zeit bei den Wirtschaftsjunioren. Und das ist locker, wie lange her? 12 Jahre?
Länger. Länger. Manchmal habe ich schon Angst gehabt, dass ich 20 Jahre sagen muss, aber ich glaube so. Ja, 12, 14, eine Weile her. Und wir haben uns wiedergefunden.
Ja.
Wir haben uns wieder entdeckt.
Da muss man sagen, die Wirtschaft. Das stimmt, wieder entdeckt, genau. Beide so auf unsere Art Rampensäue. Ja, ich hier mit so einem Podcast-Format. Und du bist Moderatorin mittlerweile geworden. Aber fang doch mal vielleicht vorne an. Vielleicht sagen wir zwei Sätze dazu, was überhaupt die Wirtschaftsjunioren sind. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz cooles Netzwerk und kennen, glaube ich, gar nicht so viele. Und dann, wie war denn dein Lebensweg bis hierhin? Wo kommst du ursprünglich her? Warum machst du das, was du machst?
Ich fange mal noch einen Schritt vor den Wirtschaftsjunioren. Ich habe in Mainz Publizistik studiert, Germanistik und Geschichte. Das war ja damals noch ganz traditionell, Magisterstudiengang. Und dann hatte ich meinen ersten oder zweiten Job hier in einem Mainzer Unternehmen und war so richtig Führungskraft und wollte ganz viel erreichen und habe ganz viel gearbeitet, so wie das früher auch in dieser Generation üblich war. Und hat mich aber dabei auch so ein bisschen einsam gefühlt, weil man ja dann, also du hast ja dann eigentlich keine Freunde mehr, wenn du arbeitest. Und damals hat mein Chef zu mir gesagt, geh doch mal zu den Wirtschaftsjunioren. Das sind lauter so Menschen, die viel arbeiten, denen der Beruf wichtig ist, und engagier dich da mal. Und dann bin ich so dazugestoßen. Und die Wirtschaftsjunioren sind ja, ich glaube, früher war es tatsächlich mal ein Netzwerk aus Selbstständigen. Also es sind ja viele Selbstständige dort, aber auch so junge Führungskräfte. Ich glaube, bis 40 kann man da aktiv sein und danach wird man, wie nennt sich das da, alter Hase? Fuchs? Fuchs ist was anderes. Alter Hase, ne?
Ich glaube, du wirst Fördermitglied.
Ach stimmt, alter Hase ist was anderes.
Ich habe sie deutlich überschritten.
Genau. Ja, und dann ist man da tatsächlich und hat wirklich dieses, ja. Und das ist wirklich das Tolle, dass du dann so Gleichgesinnte triffst, dich mit denen austauscht, dass das ein Netzwerk ist, von dem man profitiert, aber wirklich auch Freunde findet, mit denen man Sachen umsetzt. Und ich glaube, das Prinzip bei den Wirtschaftsjunioren war auch immer, du engagierst dich, es gibt bestimmte Projekte und über dieses Engagement entsteht dieses Netzwerk. Also du bist nicht so, es ist kein Netzwerk des Netzwerks wegen, sondern wir haben damals so einen Wirtschaftsball organisiert. Ich glaube, ne, es gibt andere Engagements, wo du dann auch Geld sammelst. Ich weiß nicht, du warst da ja auch noch mal ein bisschen länger. Ich weiß, ich war viel mit diesem Ball verhaftet. Es gab die Gründermesse, die Ignition. Also ich weiß auch noch, es war mit viel Arbeit verbunden.
Ja, ich fand immer gut, das gibt ja so ein Motto, das One Year to Lead. Das heißt, jeder hat eigentlich immer nur ein Jahr so eine feste Rolle gehabt und dann wurde das weiter rotiert, also kam jeder mal dran. Das war eigentlich eigentlich ganz cool. Und ja. Wenn man sich anguckt, und unser Thema ist heute auch ein bisschen viel mehr Leadership, ne, aus der Garde damals, irgendwie hier mit Dani Schmidt, heute eine Staatssekretärin, oder Anja Obermann, die ist heute Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer hier in Rheinhessen. Da sind einige ja wirklich von den Mädels wirklich karrieremäßig durchgestartet. Du auch.
Obwohl ich wiederum auch sagen muss, dass ich tatsächlich dann in diesem Netzwerk nicht mehr so aktiv war, als ich dann Mutter geworden bin, weil es klassischerweise diese Treffen 18 Uhr sind und man dann erstmal so ein bisschen Probleme hat, wieder in dieses Netzwerk zu kommen. Und das war damals, vor über 10 Jahren, echt ein bisschen schwieriger. Ich weiß, heute ist es entspannter. Und dann irgendwann war es dann doch auch ein ziemlicher Men's Club, muss man schon auch sagen irgendwie. Also ich weiß noch, das war wirklich so. Ich bin dann gefragt worden, dann kommt man dann in so ein Führungskräfteprogramm. Da konnte ich dann schon nicht mehr teilnehmen, weil ich hochschwanger war. Hätte man da irgendwelche körperlichen Aktionen machen müssen. Und das war so ein bisschen schade, war auch, glaube ich, ein bisschen schade, dass ich dann da nicht dran geblieben bin. Ich habe dann aber später auch ein anderes Netzwerk dazu gegründet. Aber das, was mal wir so in Gesellschaft und Wirtschaft und so sind wir auch nochmal zusammengekommen, was man so beobachtet, wie die Frauen so wegdriften, das ist tatsächlich auch bei den Wirtschaftsjunioren, fand ich, also zumindest in meiner Situation so gewesen.
Ja, wie ist es denn dann aber mit dir weitergegangen? Also du warst beim Wirtschaftsjunioren und dann hast du angefangen, Kinder zu kriegen. Und was hat das mit deiner Karriere gemacht?
Ich war hier in Mainz bei einem mittelständischen Unternehmen, Leiterin für Marketing und Kommunikation, und bin dann auch wieder eingestiegen. Habe dann aber auch gemerkt, dass das, so wie es ja vielen Müttern auch geht, dieses Thema, man ist engagiert und will vorankommen und gleichzeitig ist man irgendwie in so bestimmte Zeitlimits beschränkt, dass das dann ein bisschen schwieriger war. Und dann gibt's ja so die Lösung, dass du dich selbstständig machst. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich bin dann raus und bin erstmal ganz klassisch Kommunikationsberaterin geworden. Also klassisch sage ich deswegen, weil man ja dann so Positionierung, Texten, Reden, Schreiben, eher so hinter der Bühne. Das, was ich immer gemacht habe, das habe ich selbstständig angeboten, habe nochmal relativ viel für eine Agentur gemacht. Und das, was ich schon immer gemacht habe, auch in meinem alten Job, war, Veranstaltungen zu moderieren. Habe ich das weiter nach vorne gestellt in meinem Angebot. Also ich habe dann tatsächlich die Rückmeldung erhalten, dass das gut angekommen ist. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt setze ich alles auf eine Karte und werde Veranstaltungsmoderatorin. Und das bin ich heute auch. Ich moderiere Veranstaltungen, alles, was so öffentliche, externe Veranstaltungen sind, Mitarbeiter-Events, Kundenveranstaltungen, Händlertage, Marketingveranstaltungen zu diversesten Themen. Aber auch wenn es so nach innen geht, Geschäftsführer, Symposien, Retreats, Mitarbeiter-Retreats, alles, was so im Bereich die geschäftlichen, jetzt zum Beispiel in Zeiten von Corona, wo man sagt, ach komm, lass uns mal überdenken, was haben wir für Schwierigkeiten aufgetan, wie können wir uns weiterentwickeln, dann moderiere ich auch solche Veranstaltungen. Und ich unterstütze auch immer noch dabei, selbst Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, wenn die Reden halten müssen oder Vorträge, dass ich Reden schreibe, aber die auch coachen würde, wenn es darum geht, um Auftritt und so weiter.
Genau, so wie ist es denn dir denn so ergangen? Also du hast dann Kinder gekriegt, was hat das mit deiner Karriere gemacht? Du bist Moderatorin heute, wie ist das gekommen?
Also tatsächlich, ich war Leiterin für Marketing und Kommunikation bei einem mittelständischen Unternehmen und bin dann nach dem ersten Kind ganz klassisch zurückgegangen und habe dann das aber erlebt, was, glaube ich, viele Mütter erleben, dass so dieses zeitlich begrenzt zu sein und gleichzeitig vorankommen zu wollen, dass das eine schwierige Herausforderung ist, auch was so flexible Arbeitszeiten, und wir reden da auch nochmal von, mein Sohn ist jetzt 12, 11 Jahre zurück, das waren auch nochmal andere Zeiten, sodass ich dann damals da rausgegangen bin und mich selbstständig gemacht habe. Erstmal als Kommunikationsberaterin, ich habe für mittelständische Unternehmen Webseiten getextet, Positionierung erstellt, Pressemitteilungen getextet, alles, was da so an Kommunikationsarbeit anfiel, auch nochmal viel für eine spezielle Agentur gemacht im Bereich Marketing und Vertrieb, und habe da aber auch schon immer moderiert. Das habe ich schon in meinem alten Job gemacht, dass ich Veranstaltungen moderiert habe, und dann hatte ich das so, die mich kannten, die haben mich gebucht, und das ist gut angekommen, sodass ich das irgendwann dann nochmal auf eine Karte gesetzt habe, weil ganz oft kommen die Leute und haben dann immer so, und bei welchem Fernsehsender arbeiten sie? Und dann habe ich gemeint, bei keinem. Und ich bin Veranstaltungsmoderatorin. Und dann musste ich das tatsächlich auch dann nochmal mehr positionieren, was ich dann gemacht habe. Und dann ist es so wie immer, gibt dem Kind einen Namen und dann kann ein Kunde auch kaufen, wenn man dann so sieht, okay, es gibt eine Website, sie nennt sich Eventmoderatorin. Und das mache ich jetzt auch schon, also moderieren schon viel länger, aber diese Positionierung, das habe ich jetzt auch schon 4 Jahre, dass ich da auch nochmal für die Kunden das, in welchem Bereich man unterwegs ist. Und ich moderiere jetzt Kundenveranstaltungen, Mitarbeiterveranstaltungen, alles was so externe Marketing- und Vertriebsveranstaltungen sind und gleichzeitig aber auch was so nach innen geht. Es gibt ja so Mitarbeiter-Retreats oder wenn die Geschäftsführungsrunde nochmal ein Retreat geht und es da auch immer nochmal so einen inhaltlichen Fokus braucht, dann unterstütze ich das gerne mit meiner Moderation.
Wie entwickelt sich das Geschäft jetzt so in Zeiten von Corona und immer weniger Live-Events?
Ja, also das war tatsächlich eine schwierige Zeit. Ich weiß es auch noch, dass so im März so dieses und hast du schon Absagen? Und ich erstmal so, nee. Und man hat ja auch irgendwie gedacht, naja, mal gucken, was passiert. Und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag und auch so krass, dass man dann schon manchmal sagen muss oder musste, ja, das kannst du nicht mehr weitermachen. Ich meine, es gibt ja immer so unterschiedliche Signale. Wie lange wird uns das jetzt mit Covid-19 noch verfolgen? Wird es wieder Veranstaltungen geben? Alle haben dann ja versucht, sich zu digitalisieren wie die Wilden. Ich meine, das ist ja auch dein Thema. Und ich dachte so ein bisschen, naja, das kannst du jetzt erstmal, wie willst du dieses Geschäft digitalisieren? Tatsächlich ist es aber jetzt, man hat so gemerkt, so bis Sommer war so ganz schlimm, ehe die Unternehmen auch so umgestellt haben und die haben auch viel, glaube ich, sich nach innen erstmal orientiert. Jetzt wird gerade viel gemacht. Also jetzt wird so, oh ja, wir machen dann doch was. Hybrid, digital. Gerade ist wieder die Phase, oh, das, was wir hybrid geplant haben, machen wir jetzt doch nur digital. Da passiert was. Aber natürlich kannst du das, was an Einbruch war, das kannst du nicht mehr einholen. Und das ist schon auch immer noch so ein bisschen so, dass ich denke, naja, wo wird sich dieses Geschäft hin entwickeln? Es ist jetzt gerade immer noch so viel anfangen, dass man denkt, ah, es wird weitergehen. Aber ich bin immer noch so ein bisschen am Justieren, wie man so aus dieser Corona-Krise rauskommt, weil ich glaube jetzt nicht, dass es nächstes Jahr diese wahnsinnig tollen großen Veranstaltungen geben wird. Und man muss ja auch bedenken, das ist immer Marketingbudget, die werden, das wird schon auch ganz schön Kürzungen geben. Ich bin gespannt.
Wie ist das in der Veranstaltungsmoderationsbranche? Sind das mehr Frauen oder mehr Männer, die das machen? Ist das paritätisch?
Ich glaube tatsächlich, kann ich dir gar nicht so sagen, ob das. Ich hätte jetzt gesagt, oh, mehr Frauen und wir werden ja heute über Frauen auf der Bühne sprechen. Tatsächlich ist es ja ganz oft so, dass alle Männer sind, außer die Moderatoren. Und ich glaube, Moderatoren haben auch so eine gewisse Karriere, dass du früher auch so bei, ich sag mal, so einer Automobilbranche, da hast du dir nochmal so eine blonde Moderatorin auf die Bühne geholt. Irgendwie, das glaube ich, war so. Das hat sich tatsächlich aber auch geändert, dass man da nicht so, ich hole mir eine sexy Moderatorin, die eigentlich nur so ein bisschen nett sein muss. Also ich bin ja nicht blond, ich war das auch nie, aber das hat sich auch tatsächlich geändert, dass das nicht mehr so Usus ist und das auch nicht mehr zu den Werten passt. Aber was es oft auch gibt, ist so, der Chefredakteur moderiert. Und ich sage, und ganz viele Journalisten, also so im Printjournalismus so, weil die sind ja wirklich kompetent und nur dann kannst du ja durch eine Veranstaltung führen. Dagegen kämpfe ich immer so ein bisschen, weil ich immer sage, nee, es ist schon auch schön, wenn das einer mit einem gewissen Unterhaltungsanspruch macht. Natürlich genauso inhaltlich vorbereitet ist, aber jetzt nicht so knöchern, so ganz bierernst. Und gerade bei diesen Marketingveranstaltungen, da geht es ja schon darum, zu fragen, wie will sich das Unternehmen darüber positionieren und was ist so der rote Faden bei der Veranstaltung, das muss nicht jeder Print-Chefredakteur so gut können. Aber von daher gibt es schon auch Männer, aber ich kann dir gar nicht sagen, also ich glaube so teils, teils, aber vielleicht ein bisschen mehr Frauenüberschuss.
Wenn du jetzt da Frauen auf der Bühne hast, quasi, die du dann interviewst oder die du anmoderierst, was erlebst du da für Frauen? Sind das immer dieselben oder ist das da paritätisch?
Also tatsächlich, und das ist auch so, was mich sehr beschäftigt, und so sind wir ja auch so ein bisschen nochmal zusammengekommen, weil du ja auch gesagt hast, in deinem Podcast sind auch irgendwie mehr Männer als Frauen. Es ist wirklich erschreckend, sehr, sehr erschreckend, wie viele Männer auf der Bühne sind und wie viele auch im Publikum. Und es ist wirklich, ich werde gebucht, dann bekomme ich irgendwie das Panel, den Ablauf, der manchmal noch gar nicht fertig sind, und es sind einfach nur Männer. Und meistens ist es so, dass diejenige, die die Veranstaltung organisiert, ist wieder eine Frau. Dann ist man so unter Frauen so, ja, Entschuldigung, aber es sind nur Männer. Ja, ich weiß. Ich rede nochmal mit der Geschäftsführung. Und dann kommt dann manchmal so zurück, ja, der Geschäftsführung ist es egal. Und es ist wirklich so. Und ich finde das auch in unserer aktuellen Diskussion, ich finde das teilweise auch aus Marketing-Gesichtspunkten inakzeptabel, zu sagen, ist halt so und es sind nur Männer. Es ist, ich bin manchmal auch, es gibt ja auch schon so ein paar, die sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Ich meine, natürlich, ich werde beauftragt, ich werde dafür bezahlt. Ich kann nicht sagen, mache ich nicht irgendwie. Und für mich ist das ja auch angenehm. Aber ich finde es schon, wenn ich ein Unternehmen wäre, würde ich super darauf achten, und das wird auch gewertschätzt und das sehen auch alle, ach guck mal, 50% Frauen, und wenn es nicht 50 sind, dann habe ich vielleicht mal wenigstens 30% probiert. Also das ist das, was auf der Bühne passiert, und es ist aber auch tatsächlich so, bei all diesen Kongressen, Vertriebskongressen, also es ist ja auch verschiedenste Themen, ne? Pharma, wo ich viel bin, Digitalisierung hat ja so ungefähr jeder, was so an Hochschulen angeboten wird von diversen Marketinginstitutionen, Verlagen oder so, es sind auch einfach mal nur Männer da. Naja, nur ist übertrieben, aber ich würde mal sagen 80%. Es sind auch super wenige mit Migrationshintergrund da. Also wenn man mal generell über Diversität redet, sind da eigentlich immer so Männer zwischen 40 und 50, die sich da damals, als es noch analoge Veranstaltungen gab, wirklich einen guten Tag machen und schön netzwerken, Geschäfte machen, schick essen und natürlich die Vorträge hören. Und die Frauen sind nicht da. Und das ist schon, wenn es darum geht, auch Lösungen zu diskutieren, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft, finde ich das eigentlich ziemlich schlimm, dass das so ist.
Also hast du denn eine Idee, wie man das ändern könnte?
Ja, indem man zum Beispiel schon mal das Ziel ausgibt, ich versuche, also jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin so ein Geschäftsführung, meist ist das ja so, ach guck mal, unsere Vertriebstagung oder was weiß ich, Marketing-Event steht an, wie läuft denn das? Ich meine, du warst ja sicherlich auch schon mal so dabei, wie läuft denn das? Ach guck mal, wen holen wir denn da? Also es muss jemand sehr Wichtiges sein, jemand, der einen großen Namen hat, der zieht, damit die Leute kommen. Also je nachdem, wenn es so ist, dass du bei Marketing-Veranstaltungen, wo du ja noch ein Ticket kaufen musst, also wo du dann auch noch dafür sorgen musst, dass Karten verkauft werden, dann werden ja meist die großen Namen gesucht. Wenn es natürlich eine interne, also wenn deine Kunden kommen, dann bist du ja vielleicht ein bisschen entspannter dabei. Aber da wird ja dann so irgendwie gesagt, ich brauche die großen Namen. Ah, wen fällt mir ein? Ah ja, dann nehmen wir den Thomas und ruf du mal an. Dann geht das so ganz, ganz schnell. Wenn ich mir aber einfach ein Ziel ausgebe und sage, hier, das entspricht unseren Werten, 50% Frauen, und das probieren wir erstmal. Und dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell deine Männer zusammenbekommen, weil du die kennst, wenn die Geschäftsführung auch eher männlich ist, dann wissen die, wen die da anfragen müssen. Und bei den Frauen musst du vielleicht ein bisschen mehr suchen, weil die noch nicht so bekannt auf den Bühnen sind, und vielleicht musst du die auch nochmal mehr überzeugen. Es gibt ja so dieses Argument, ich habe 10 Frauen gefragt, 10 haben Nein gesagt. Wenn das so ist, muss man da vielleicht nochmal mehr nachhaken. Ich glaube aber auch, dass sich gerade ziemlich viel ändert und man dann, glaube ich, auch nochmal mehr sagen muss, wie ist die Veranstaltung organisiert, wie läuft es ab, also so ein bisschen alles, was so Frauen an Unsicherheit haben. Es gibt eine Studie, die besagt, vor Publikum zu sprechen, da hast du mehr Angst als Todesangst, als vom Tod. Also so diese Sorge, ich werde da versagen, die hat eine Frau vielleicht dann mehr als ein Mann. Und da gilt dann für die Frau auch nur, du musst es einfach machen und du musst dann Ja sagen und auf die Bühne dich stellen. Und ich kann schon mal aus all meiner Erfahrung sagen, Frauen und Männer sind nicht, Frauen sind nicht schlechter als Männer und andersrum. Es gibt genauso schlechte Redner, wie es schlechte Rednerinnen gibt. Also ich glaube, dieses Ziele setzen, bei Frauen noch mal ein bisschen mehr dranbleiben und sagen, wir wollen aber unbedingt sie, und auch bloß nicht sagen, wir brauchen noch eine Frau. Ist vielleicht auch nicht so gut, sondern wir haben sie gefunden und wir finden, sie sind eine tolle Expertin, und dann da dranbleiben und sagen, das ist unser Ziel. Und dann, ich glaube, damit erreicht man schon viel, dass man es einfach auch mal bewusst hat und sich als Ziel setzt.
Erlebst du das? Du siehst ja dann auch die Gäste dann quasi auch hinter der Bühne. Erlebt, also sind da Männer und Frauen unterschiedlich, auch vielleicht unterschiedlich nervös, oder dann wechseln die so die Rolle auf der Bühne? Oder
also was tatsächlich, was tatsächlich immer so ist, Frauen sind immer gut vorbereitet. Es gibt ja immer diese Deadline, wann die Vorträge eingereicht werden müssen, die meist so eine Woche vor der Veranstaltung ist, wohl wissend, dass dann erst 2 Tage vorher die Vorträge kommen. Frauen liefern immer ab. bestens vorbereitet, Deadline eingehalten. Männer nicht. Die kommen meist noch mit dem Stick so und wissen, hier kann auch sein, dass da noch irgendwas mit Technik schief geht, egal. Und es ist denen nicht mal unangenehm. Wenn eine Frau das machen würde, der wird es mal mindestens unangenehm sein. Männer nicht. Also das heißt, die sind da kann ich schon auch den Frauen diese Botschaft geben, guck mal, ihr seid schon besser vorbereitet, ihr könnt also ruhiger dahin kommen und Männer liefern manchmal später ab. Also seid schon mal deswegen entspannt. Also das ist schon mal so in der Vorbereitung, merkt man immer, super verlässlich. Und auf der Bühne, darüber habe ich auch so ein bisschen nachgedacht, Männer strahlen immer auch so einen gewissen Nimbus aus und so eine Attitüde. Und ich hatte für mich so ein bisschen dieses im Kopf, Erfolg zieht an. Wenn du ausstrahlst, das, was ich weiß, da bin ich mir sicher, ich bin sehr fachkompetent und das, was ich euch hier sage, das ist wirklich wichtig, bitte hört mir zu, dann strahlst du das auch aus und dann hören die Leute auch zu. Und selbst wenn sie ein bisschen Zweifel haben, dann hat man das manchmal nur so im Hinterkopf, aber wenn da einer so ruhig ist irgendwie, dann muss das schon wahr sein. Und Frauen, die zweifeln mehr an sich und das strahlen die auch so ein bisschen aus. Und was Frauen wirklich, auch wenn ich so Frauen berate, was Frauen ganz oft machen, und das geht gar nicht, ist so, hallo, ich bin heute echt aufgeregt, vor so vielen Leuten habe ich noch nie gesprochen. Und dann denke ich mir immer, nein, das macht kein Mann. Irgendwie, warum machst du das? Weil es weiß eh jeder, dass du aufgeregt bist. Das sieht man auch bei Männern. Und dann ist das allen so ein bisschen unangenehm und man denkt so, komm jetzt in deinen Vortrag rein und alles wird gut. Aber ich glaube, dann habe ich so nachgedacht, warum machen Frauen das? Ich glaube, die wollen quasi schon mal, also falls es jetzt nicht gut wird, ich war ja aufgeregt, habe ich euch ja gesagt irgendwie. Und das darfst du einfach nicht machen. Du musst einfach da stehen und für dich selber immer auch sagen, ich bin gut, bin gut vorbereitet und ich habe jetzt auch einfach Lust drauf. Und das musst du dir einfach auch selber so ein bisschen dich dann motivieren und dann einfach gut vorbereitet und auf die Bühne gehen und mit dieser Sicherheit, und das musst du auch ausstrahlen, und alles, was dir an Gefühlen zufliegt und an irgendwelchen Gedanken, die musst du einfach wegschieben.
Hast du da so ein paar bist du immer, hast du Lampenfieber?
Ja, also kommt immer so drauf an, was so für diverse Situationen sind, aber ich bin immer noch so in der Phase, dass ich denke, Mensch, Dani, einfach Spaß haben. und es ist so ein, also jetzt gerade bei diesen, die es ja nicht mehr so gibt, dass so ein ganzer Tag Veranstaltung ist, das ist wirklich immer anstrengend und mit einer großen Anspannung verbunden. Und eigentlich glaube ich auch immer, das musst du auch haben. Also es gibt ja auch so Schauspieler, die es sagen, ne? Du musst immer aufgeregt sein und hungrig auf die Bühne und so Sachen. Also ich wünschte, ich wäre, also ich glaube, das ist jetzt keine Aufregung, die man so sieht und dass man irgendwie unsicher ist, sondern dass man einfach für sich weiß, so am Ende des Tages, oh, ich war angespannt, weil ich sage auch immer, ich bin die Einzige, die Vorträge sich anhört, während ihr alle wegdöst, wenn ihr aufs Handy guckt, muss ich jetzt hören. Also es ist dann einfach anstrengend ansonsten glaube ich, dass das auch so ein bisschen dazugehört irgendwie. Und ich versuche zum Beispiel, also wenn du jetzt sagst, so ein Tipp, ich habe genau das auch mit so Unsicherheiten oder auch so am Ende, so, dass man sich ja so versucht, ach guck mal da, hast du nicht die richtige Frage gestellt? Oder manchmal kommt ja dann so einer und sagt, ah, das haben sie nicht gesagt, warum haben sie das nicht gefragt oder so? Und dann denke ich drüber nach natürlich. Und versuch dann aber auch zu sagen, guck mal, das war jetzt eine Sache, da musst du dich nicht drauf konzentrieren. Oder wenn es auch so Sachen, die man nur für sich selber ja auch irgendwie schlimm findet und man aber ein gutes Feedback bekommen hat, da versuche ich mir dann immer selber zu sagen, guck mal, die Leute haben gesagt, es war super, du kriegst hier noch Mails und irgendwelche Glückwünsche dazu, dann nimm das auch so an. Und ich glaube, das ist so, das denke ich manchmal, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, dass das so ein bisschen so ein Frauending ist, dass man so sehr dann auch an sich und war ich gut und hätte ich noch besser und wie habe ich geguckt und irgendwie so. Und da versuche ich mir dann eher zu sagen, wenn mich keiner kritisiert hat, dann war es gut, Punkt. Und das, was man besser machen will, das macht man ja sowieso besser. Das weiß man ja eigentlich dann.
Ja, aber ich finde, Feedback finde ich immer auch, also finde ich auch wichtig. Also man kann ja auch wirklich was verbockt haben und einer sagt es einem, dann ist es ja auch, wenn es nett ist, ist ja okay.
Ja, obwohl das natürlich die, ne, das eine sind dann so eine Sachebene, dann gibt's ja immer auch so einen Geschmack, ne, hat mir das gefallen oder nicht. Ich glaube, es würde ja nicht wirklich einer kommen und also jetzt, ne, aus dem Publikum und sagen, ah, das war aber jetzt, also ne, das war aber nicht gut, auch so nach Vorträgen. Also wenn einer wirklich jetzt, wenn ich jetzt mal wieder aus der Beobachterperspektive von den Rednern, wenn jetzt wirklich einer schlecht war, dann gehst du danach ja nicht hin und sagst, naja, ne, haben wir uns aber besser vorgestellt. Irgendwie waren sie toller angekündigt. Das macht ja dann eigentlich auch keiner richtig. Also ich glaube, wenn dann wirklich in einem, so wie man das im Businessbereich ja auch mal, dann müsste es schon so ein, nicht einfach nur so ein Kumpelfeedback, sondern wirklich, lass uns mal zusammensetzen und was können wir das nächste Mal besser machen. Also wirklich so professionelles Feedback, dann glaube ich, kann man das dann, also ja, dann muss man das auch annehmen und dann ist es auch richtig.
Ja, im Vorfeld des Gesprächs, da hast du mir, ist das eine aktuelle Studie? Ich weiß es gar nicht, das ist der Brand 1, gell?
Studien, die da drin waren, ja.
Ja, zum Thema Frauenquote. Du hast eben schon gesagt, es sind viel zu wenig Frauen da. Eigentlich müsste man so die Hälfte, keine Ahnung, des Panels mal mit Frauen besetzen. Wie stehst du nur zur Quote? Oder vielleicht erzählst du ein bisschen was zu der Studie auch.
Also in der Studie, wir haben so ein bisschen darüber diskutiert, Quote ja oder nein. Und witzigerweise ist mir dann dieser Artikel zugeflogen, da wurden diverse Studien genannt. Ich glaube, es waren Schweden, Irland, so ein paar Länder, wo es Quote schon gibt. Und dann ist ja immer dieses Thema, und das hört man ja auch hier in der deutschen Diskussion, wenn es dann eine Quote gibt, dann müssen ja Plätze mit Frauen besetzt werden und dann werden halt auch eben schlechtere Frauen genommen und dann wird die Qualität sinken. Das gilt übrigens auch bei Panels, ne? Wenn dann gesagt wird, wir müssen Frauen finden und das ist ein Originaltext, dass dann auch Antworten kommen, naja, dann wird es halt schlechter. Und diese einen Teil in dieser Studie hat tatsächlich besagt, dass der Leistungsdurchschnitt steigern würden, weil weniger mittelmäßige Männer dann besetzt werden würden. Also es würden einfach die Besten von beiden Geschlechtern genommen werden. Und deswegen bin ich auch absolut pro Quote, weil man ja sieht, dass man mit Freiwilligkeit nicht viel erreichen kann. Ich glaube, was so ein bisschen immer, das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig, dass man denkt, naja, aber wenn doch da einer jetzt gerade sitzt und der hat sich wirklich engagiert und jetzt auf einmal werden lauter Frauen besetzt, das ist ja so total ungerecht. Das sieht man auch, ich glaube, im Uni-Bereich siehst du es, dass so gerade viele Professorinnen besetzt werden. Aber da gibt es halt auch immer das Argument, das sagt, naja, aber vorher wurden halt immer Männer genommen. Ist eigentlich einfach nur mal gerade andersrum. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss, also ja, Quote und irgendwann muss es sich so entspannen, dass Frauen und Männer gleich sind und natürlich der Fähigere diese Position bekommen soll. Es ist nur die Frage, tut er das gerade? Es gibt ja auch so Argumente, du besetzt immer gerne jemanden, also wenn du jetzt zum Beispiel Nachfolger suchst, dann suchst du vielleicht den gleich, der so ist, wie du auch bist. Und dann findest du eben weder Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit einem ganz anderen Studienabschluss und du würdest vielleicht weniger eine Frau nehmen. Also es braucht, glaube ich, andere Lebensläufe, andere Erfahrungen. Du würdest, glaube ich, mit der Quote auch mehr Mütter, darum geht es ja auch immer so ein bisschen. Es gibt ja viele Frauen, die schon in Vorstandspositionen sind die Mütter, viele nicht. Dass man natürlich da auch nochmal so eine Normalität bekommt, auch für die Männer. Also auch Männer würden davon profitieren, wenn die auch Kinder haben, dass sie sehen, ach guck mal, wenn so eine Chefin Kinder hat, dann entspannt sich das vielleicht auch in dem ganzen Klima. Also ich glaube, es ist wichtig für Deutschland.
Wenn, das heißt ja, glaube ich, unconscious bias, ne? Wenn man tatsächlich, das habe ich jetzt auch aus der Studie gelernt, fand ich spannend, ne? Dass man tatsächlich so besetzt, ähnlich zu sich selber, ne? Das fand ich echt spannend.
Der Thomas-Kreislauf, ne? Irgendwie hieß es doch auch nie, dass du, es gibt, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aktuell wird es auch wieder diskutiert, dass du, es gibt, glaube ich, mehr Thomas und Michaels oder fünfmal so viel Thomas und Michael, wie es Frauen in Vorständen gibt. Und das sind ja so diese Generation Männer, ich weiß jetzt nicht, die gehen wahrscheinlich schon, ne, ich sag jetzt mal 45 bis 60. Das siehst du ja auch. Ich meine, guck doch mal auch in den Medien. Ich finde, Medien sind auch so ein ganz wichtiges Thema. Wen siehst du denn da? Wer steht denn da gerade auch auf den politischen Ebenen? Wir haben derzeit im Bundestag noch nie so wenige Frauen wie jetzt. Was wird auch jetzt nochmal Covid damit machen, wenn wieder irgendwie die Schulen schließen und so, werden die Frauen noch mehr zurückgedrängt, dass die Frauen sich dann noch mehr zurückziehen. Es ist einfach wichtig, dass sie unterstützt werden und nach vorne geholt werden.
Ich habe oft, in den letzten Folgen auch mit vielen Frauen gesprochen habe, wir kommen oft immer an das Thema, dass warum ist das so, dass das viel damit zu tun hat, was tatsächlich, glaube ich, in den Familien passiert, wie erzogen und auch vielleicht auch in den Schulen tatsächlich auch noch gelehrt wird. Wie ist da so deine Erfahrung? Ich meine, du hast jetzt auch Jungs und Mädels als Kinder. Erziehst du anders als vielleicht noch deine Eltern oder wie stehst du grundsätzlich dazu? Siehst du das genauso?
Also ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht. Jetzt muss man dazu sagen, ich komme aus Ostdeutschland und bin nochmal ganz anders geprägt. Also meine Mutter hat immer gearbeitet, in meinem Umfeld haben alle meine Freundinnen, ich bin Jahrgang 78, dann war ich so 12, als die Wende war, dann haben wir noch ein bisschen da gewohnt, dann sind wir auch nach Westdeutschland gezogen und ich weiß noch, als wir nach Westdeutschland gezogen sind, da wurde meiner Mutter vorgeworfen, dass sie uns in den Kindergarten gegeben hat und das macht man nicht. Ich meine, das ist jetzt echt schon eine Weile her, aber das war echt so, hä? Was geht denn hier? Und das wiederum merke ich, dass das vielen, ich habe ja hier in Mainz auch ein Netzwerk zusammen mit Silke Philipps-Teters gegründet, die Business Moms, das merke ich, dass das vielen Frauen nachhängt, dass sie so Role Models um sich hatten, das war halt die perfekte Hausfrau oder die Mutter, die so alles organisiert zu Hause. Und dann haderst du natürlich damit, gerade wenn du Kinder hast, wenn du das nicht leistest, wenn du im Job Gas geben willst, es geht halt einfach nicht alles. Von daher, glaube ich, ist das zumindest in Westdeutschland ein großes Thema, wie du so aufgewachsen bist und an wem du dich so orientierst. Also ich merke das viel, also wirklich, wo sich Frauen ja auch kasteien, weil es wird ja viel gearbeitet, die Erwerbstätigkeit ist ja gestiegen bei den Frauen, aber man hadert eben noch und ich finde auch, die Betreuungseinrichtungen sind schlecht. Ich sage immer, wenn du da irgendwie gerade ein Gespräch mit einer Erzieherin hattest, die irgendwie sagt, ihr Kind ist aber lange in der Kita und du an dem Tag noch von deinem Chef angeboten bekommst, eine Führungsposition zu übernehmen, dann überlegst du es dir halt dreimal. Wenn die Kultur eine andere wäre, die eine bessere Betreuungseinrichtungen sowohl im Kindergartenbereich als auch in der Schule, dann bist du, glaube ich, viel freier. Und natürlich, wenn sich Frauen und Männer, und das hat auch was mit einer Erziehung von vor 20, 30 Jahren, also wie bist du auch aufgewachsen, wenn sich Frauen und Männer das auch so teilen, da wird ja jetzt gerade auch viel diskutiert, dass eine Frau sich dann auch nicht für oder gegen Familie entscheiden muss, sondern dass man das gemeinsam als Familie dann meistern kann. Das ist so das eine. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, wie ist man auch als Mutter und was gibt man weiter? Bei den Mädchen und Jungs, wenn ich so sehe, dann merke ich auch manchmal selber, also ich merke schon selber, und das finde ich manchmal echt erschreckend, wie die Jungs so nerdig sind, wie sie sind, so gut und schlau, aber immer so mit wenig Einsatz. Und ich bewundere das dann auch, weil ich denke, krass, die suchen sich wirklich irgendwie einen leichten Weg. Die suchen nicht den komplizierten Weg und deswegen haben sie es echt einfacher. Und ich habe eine Tochter, die dann gerne, das ist ein schönes Beispiel, man soll ja eigentlich nicht über Kinder reden in der Öffentlichkeit, wenn das später mal hört, aber ich weiß, die musste irgendwann ganz viel lernen und dann hat sie erstmal Mappen vorbereitet und kopiert und so und ich dachte, oh mein Gott, die hat jetzt eine halbe Stunde Mappen vorbereitet und derzeit hätte mein Sohn Lego gebaut und irgendwann abends mal in irgendeine Mappe reingeguckt, die irgendwo rumliegt. Das finde ich manchmal schon so, dass ich denke, ach krass, wie kriegt man das raus und warum ist das jetzt irgendwie in ihr drin? Ansonsten wundere ich mich manchmal, ich finde, viele Mädchen sind super selbstbewusst. Ich meine, jetzt haben wir auch so eine Generation, ich glaube, du hast ja auch so ein paar auch schon interviewt, die so Anfang 20 sind, wo du denkst, Mann, echt, die strotzen vor Selbstbewusstsein, die wissen, was sie wollen, die können gut reden. Ne? Also da ist ja viel passiert. Ich bin gespannt, ob das jetzt bei der Generation, über die ich gerade rede, ob das so bleibt oder ob es irgendwann einknickt, tatsächlich bei dem Thema Familie. Bei den Mädchen, die jetzt so ranwachsen, da frage ich mich auch immer, an welcher Stelle, die sind ja besser in der Schule, die sind besser an der Uni. Wo bricht das? An welcher Stelle bricht dieses Selbstbewusstsein manchmal, dass es nicht weitergeht? Ich kann jetzt für mich so ein bisschen sagen, Familie ist schwierig. Vielleicht ist es dann in was für einem Umfeld. Also es wird ja oft diskutiert, jetzt gab es ja viele Frauen, die in Vorständen waren und dann sind die ja wieder gegangen. Und dann wurde so, siehst du, die halten das nicht richtig aus. Und dann denke ich manchmal erstens, es gab auch Männer, die in der Zeit gegangen sind. Es wird nur viel auf die Frauen geguckt. Und das Zweite ist aber, dass man sagt, naja, Frauen wollen auch, glaube ich, nicht so auf Teufel komm raus sich bestimmten Umständen hingeben. Ich glaube, manchmal entscheiden die sich dann auch, dann haben die, glaube ich, ein besseres Gespür für ihre Gesundheit und für ihre, was ist mir wichtig im Leben, dass sie dann auch manchmal sagen, in dem Umfeld will ich nicht bleiben. Und ich glaube, da reden wir dann wieder über, was für eine Wirtschaftswelt, was für eine Unternehmenswelt wollen wir. Das wird ja auch gerade in Corona-Zeiten viel diskutiert. Wie muss Arbeit gestaltet sein, dass es ein Umfeld ist, in dem alle Männer und Frauen gerne arbeiten, lange arbeiten, gesund arbeiten. Wir werden alle immer länger arbeiten. Es geht doch darum, das alles im Einklang zu halten. Und das ist eine Herausforderung, die wir alle gemeinsam meistern müssen.
Wenn du jetzt mal drauf schaust, du hast gerade gesagt, du hast ein eigenes Business-Netzwerk, die
Die Business Moms
gegründet hast. Ich vermute mal, das ist ein Netzwerk nur für Frauen.
Ja, da haben wir lange darüber diskutiert, als wir die Satzung erstellt haben. Da gab es dann auch eine Diskussion und von wegen, wir würden ja Männer ausschließen. Und dann haben wir gesagt, wenn sich ein Mann bei uns meldet, dann ändern wir die Satzung. Tatsächlich haben wir die Satzung aber jetzt vor einem Jahr geändert und es dürfen jetzt sowohl Männer als auch Frauen kommen, aber natürlich. Warten wir immer noch auf diesen einen Mann.
Ja, okay. Aber wie erlebst du das? Wir haben ja schon jetzt auch in dem Podcast bisher immer auch mal wieder mit Frauen gesprochen, die gerade solche Netzwerke auch gegründet haben. Also sozusagen so All-Female-Netzwerke. Was ist das Besondere daran?
Also ich glaube, das Besondere ist daran, dass du natürlich so und dass man unter sich ist. Und also jetzt bei den Business Moms geht es ja auch explizit um das Thema Vereinbarkeit, dass du dich da stärkst und auch so deine Sorgen offen ansprechen kannst. Es gibt ja oft so mediale Bilder, die auch kursieren, wo wir sagen, also wir laden zum Beispiel Frauen ein, die so in den Medien sehr präsent stehen, die zum Beispiel in Vorstandspositionen sind und Kinder haben und alles irgendwie meistern. Und wenn die dann in so einer Runde sitzen und auch so erzählen von Niederlagen oder von Scheidungen und was es dann so gibt, dann gibt einem das ganz viel, dass man in so einer Runde denkt, ach guck mal, da wurde so ein Bild aufgebaut von so einer Superfrau, ist ja gar nicht so. Ich finde das immer sehr bereichernd. Also irgendwie ahnt man es ja auch, aber es ist dann schön, irgendwie das zu hören. Und ansonsten ist es natürlich, dass man offen sprechen kann, dass man sich austauschen kann. Ich sehe das durchaus aber auch so mit der Zeit, die jetzt entsteht, manchmal auch so ein bisschen kritisch. Also ich glaube, für Karriere finde ich es schwierig, weil wenn du dann, also ich glaube, es ist tatsächlich, also wir, uns ist es auch so positioniert, es ist ein reines Stärkungsnetzwerk. Obwohl man kann schon auch sagen, dass sind daraus auch schon Jobs entstanden und vermittelt worden. Aber manchmal hadere ich auch selber so ein bisschen damit, muss es irgendwie doch wieder irgendwie gemischt sein. Aber als wir damals gestartet sind, war es auch noch so ein rein weibliches Thema und da fand ich es persönlich wichtig. Man muss aber auch immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so eine zu weibliche Ebene kommt irgendwie. Also eigentlich mag ich gemischte Netzwerke schon auch gerne.
Netzwerken Männer und Frauen unterschiedlich?
Ja, ich glaube, Männer sind, also Frauen, glaube ich, wollen immer so auf so eine schnell, auf so eine, warte mal, wie kann ich es beantworten? Also ich glaube, es ist schon mal auch so Themen, die sind, Fußball ist zum Beispiel was, das ist, also ich finde es ein Männerthema, also ich kann mit Fußball gar nichts anfangen und das finde ich zum Beispiel, wenn man in so Netzwerkveranstaltungen, gemischte Netzwerkveranstaltungen ist, man steht an so einem Tisch und es wird über Fußball geredet, das ist für mich ein totales Ausschlusskriterium und ich fühle mich da auch sehr ausgeschlossen, weil ich dann denke, kann ich leider gar nichts zu beitragen. Können wir über Politik reden? Okay, reden dann vielleicht Männer nicht so gerne. Also ich glaube, es sind dann so die Themen und ich glaube, Männer sind nochmal forcierter, dass sie wirklich mit einem Ziel hingehen. Das wird ja dann auch Frauen immer so geraten, ne? wenn ihr irgendwo hingeht, dann musst du ein Ziel haben. Ich weiß ja nicht, wie du das machst, ob du so ein Ziel hast oder dich treiben lässt. Ich glaube, Frauen gehen eher so hin und dann wollen sie irgendwie nette Menschen treffen. Also da ist, glaube ich, muss ich zum Beispiel bei mir selber sagen, ich glaube, so eine Zielorientiertheit manchmal wichtiger. Und ich glaube, Frauen wollen aber auch nicht so Visitenkarten auf dem Tisch und so knallhart. Das wollen ja dann Frauen irgendwie auch nicht. Also das ist dann immer so ein bisschen so, in welcher Rolle befinde ich mich da, obwohl ich wiederum sagen muss, eine Geschäftsführerin, die irgendwie 30 Mitarbeiter ernähren muss, die kann das schon sehr gezielt netzwerken und weiß genau, was sie will. Also ich glaube, da kommt es auch immer ein bisschen auf die Menschen drauf an. Also am Ende, ich bin ja nicht in so reinen Männernetzwerken, ich weiß nicht, ob das unterschiedlich ist. Ich würde jetzt mal sagen, so Themen, ja, auf jeden Fall. Also über Fußball reden wir auf jeden Fall nicht.
Ja. Also ich bin ehrlich gesagt auch in keinem reinen Männernetzwerk.
Alles schon aufgebrochen.
Ja, aber natürlich erlebe ich das natürlich auch, dass in den Netzwerken, die ich bin, auch echt immer natürlich unterdurchschnittlich viele Frauen nur da sind. Ne? Mhm. Und ich kann auch über Fußball nicht viel mitreden.
Ja, doch, die sind sympathisch.
Ja, wir können über alte Autos reden.
Und Wein nehmen und Wein auch machen. Aber was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, und da nochmal, ist, weil du gerade nochmal gesagt hast, Frauen sind so wenig anwesend. Und das ist was wir bei den Business Moms sagen, aber auch so grundsätzlich. Und ich glaube, jetzt zu Corona-Zeiten nochmal mehr. Man muss einfach das Haus verlassen. Das ist so wichtig. Und ich sage immer, irgendein Gespräch, irgendein Gedanken gewinnt man immer. Irgendjemand lernt man immer kennen. Aber du musst dich bewegen. Und ich, ja, das ist für Frauen manchmal eine große Herausforderung. Und wenn sie Kinder haben, ja noch mal mehr. Auch zum Beispiel auf Veranstaltungen zu gehen. Klar, wenn du irgendwie nur 30 Stunden hast und sowieso dein Schreibtisch immer voll, dir einen ganzen Tag da rauszunehmen und bei Veranstaltungen beizuwohnen, das mag dann erstmal irgendwie unmöglich erscheinen. Aber man muss sichtbar sein und auch präsent sein und auch jetzt in den aktuellen Zeiten noch mal mehr. Und ich glaube, das ist was man Frauen explizit noch mal sagen muss. Und da kann ich allen Männern, die zuhören, quasi auch sagen, wenn ihr da Frauen zu Hause habt, dann auch mal sagen, hier, ich meister das hier alles, Mäuschen, raus mit dir. Und dann ja diesen Mut auch zusprechen und auch zu Hause nicht sagen, wie, du musst schon wieder weg. Das weiß ich zum Beispiel aus unserem Netzwerk auch, dass Männer oft die sind, die dann so, was, echt, und weißt du, da muss ich auch noch pünktlich nach Hause kommen, weil du weggehst. Sowas schadet halt total. Also von daher ist so an beide Seiten, die Frauen müssen gehen und die Männer müssen auch unterstützen und sagen, bitte mach das, ich weiß, das ist wichtig.
Hast du noch so, das ist ja cool, noch so Tipps für Männer?
Für Männer?
Ja, ist cool.
Die Hälfte des Haushalts übernehmen. Ich habe jetzt, das hatte ich dir ja auch kurz gezeigt, ich bin noch nicht ganz fertig, es gibt ja so ein Buch, Mental Load. Jetzt habe ich den Namen vergessen, aber wenn man es googelt, findet man gleich von der Autorin. Und die zum Beispiel hat so einen Tipp, dass sie wirklich explizit sagt, wenn man in einer Familie lebt, Mann, Frau, beide arbeiten, dass man wirklich mal aufschreibt, was sind hier die Arbeiten in einer Familie. Und dann zählt natürlich Abwasch, Essen, Kochen dazu, Einkaufen, aber natürlich auch, was wir Frauen vielleicht gerne vergessen, wenn der Mann irgendwie, es klingt sehr klischeehaft, aber ist ja oft so, Winterreifen, keine Ahnung, was so, Keller aufräumen, was da so für Sachen ansteht, dass man wirklich auflistet, was passiert hier in dieser Familie an Arbeiten, Geburtstagsgeschenke kaufen, Karten schreiben, Weihnachtsessen organisieren, was so passiert, wirklich auflisten. Ich fand es sehr, ich dachte so, oh Gott, das würde eine lange Diskussion bei uns zu Hause bedeuten. Und dann diese Arbeiten verteilen und wirklich abgeben. Also ne, jetzt sag ich mal, du bist jetzt hier für Geburtstagsgeschenke verantwortlich, dann ist dieses To-Do aus dem Kopf deiner Frau entfernt und dann hat sie Zeit für andere Themen. Das fand ich echt nochmal, was ich dachte, krass. Und das klingt jetzt erstmal wieder so privat, aber ich glaube, es macht schon auch was aus, ob du Lust hast, auf eine Veranstaltung noch zu gehen oder nochmal zu netzwerken, wenn du weißt, ach, da bleiben nicht drei To-Dos liegen, sondern zu Hause läuft der Laden weiter. Und das denke ich mir im Übrigen oft, dass wie schön es Männer haben, sich immer morgens in ihr Auto und wissen, der Laden läuft weiter. und wenn man sich das, glaube ich, auch teilt dann und diesen Gedanken überhaupt hat, dann glaube ich, ist auch schon viel getan.
Ja, man kann so Amazon-Gutscheine auch schön einpacken.
Das steht da im Übrigen auch. Liebe Frauen, der Mann macht es auf seine Art. Das darf nicht kritisiert werden.
Ach, ja, das steht natürlich. Da auch. Ich glaube, das Buch kann ich mir schreiben. Das schreiben wir in die Shownotes. liebe Dani, vielen Dank. Wir kommen jetzt schon leider zum Ende.
Genau. Wir sind schon in der Verlängerung.
Wir sind schon eigentlich in der Verlängerung, genau. Aber es war kein Unentschieden. Du führst Haus hoch gegen mich. Trotzdem jetzt nochmal, die Zeit haben wir noch. Mach doch mal einen Ausblick. Also was würdest du dir wünschen, jetzt mal kurz- und mittelfristig? Was müsste sich ändern, damit wir so einen Podcast nicht mehr führen müssen, sondern einen anderen coolen?
Also ich glaube, von Arbeitgeberseite, dass man einfach mal überlegt, ah, wen habe ich denn da? Also zum Beispiel, wer ist in meiner Belegschaft? Wie sind die aufgestellt? Was haben die für Themen? Und die auch wirklich offen anspricht und so eine Lebensplanung macht. Das gibt es so von Professor Almendinger, das ist eine Soziologin, die sowas in ihrem Team zum Beispiel immer macht. Proaktiv. Was willst du? Willst du Kinder haben? Und dann nicht so, oh Gott, Schock, du willst Kinder haben. Das ist ja ein persönlicher Affront, sondern okay, wie planen wir das? Ich möchte, dass du hier weiter mal mindestens 30 Stunden arbeitest. Wie können wir das schaffen? Also, dass man nicht dieses Private so ausschließt, das ja jeder Mensch hat. Und wenn er auch keine Kinder hat, dann will er vielleicht irgendwie dreimal die Woche reiten. Dass man, das, was ich schon gesagt habe, wenn Arbeit auch Leben ist, dann muss man dafür sorgen, dass die Menschen sich nicht zwischen 30 und 40 irgendwie unfassbar verausgaben, sondern dass es so eine Lebenszeit wird. Und das ist vielleicht auch erstmal kein Männer-Frauen-Thema. Natürlich fiel jetzt noch ein Frauenthema, dann würde es ja auch keins mehr sein. Und von auf Frauenseite natürlich, dass sie nicht immer alles annehmen, alle Kritik annehmen, alle Aufgaben annehmen, sondern dass sie viel mehr bereit sind, loszulassen und abzugeben, sowohl Verantwortung, was so im Familienbereich sind, damit sie mehr Kapazitäten für ihren Beruf haben, aber auch sich nicht immer so selbstkritisch zu sehen und selbst zu kasteien, sondern viel mehr an sich zu glauben und an die Kompetenzen, weil das Frauen sind genauso kompetent und fähig und müssen sich das vielleicht manchmal noch mal ein bisschen mehr sagen, aber dann können sie auch gestärkt daraus gehen.
Woran würde man sehen, dass es eine gleichberechtigte Welt da draußen ist?
Dass wir tatsächlich so eine Diskussion nicht mehr führen dass jeder alles erreichen kann und dass man, glaube ich, mehr das, was wir in der Gesellschaft ja an allen möglichen egal aus von welcher Religion und aus welchen Ländern sie kommen und Männer, Frauen, dass diese Gesellschaft sich auch abbildet, dass der Intellekt deiner Eltern oder die Ausbildung deiner Eltern nicht zählt, was aus dir wird, sondern dass jeder alles erreichen kann, was er kann und natürlich Frauen einfach auch sichtbar sind. Ich finde, ja, du schaltest die Nachrichten an und du siehst dann ein Bild von Staatschef und da stehen halt 50% Frauen und 50% Männer und nicht nur Männer.
Meine Damen und Herren, Daniela Bublitz, Star-Moderatorin aus Mainz. Vielen Dank, Dani, für diesen wunderschönen Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Ja, was sollst du sonst auch sagen? Nein, es waren tolle Tipps, vor allem auch sehr viele schöne praktische Sachen dabei. Das finde ich besonders klasse. Wir werden das alles in die Shownotes schreiben. Ich möchte dich dann bitten, auch mal mir nochmal die ganzen Links und diese Ideen nochmal zu schicken. Vielleicht moderieren wir ja mal zusammen. Das fände ich mal lustig.
Ja, dass ich dich interviewe, das schreibe ich dir jetzt gleich nochmal.
Genau, das kannst du gerne auch mal machen. Das bin ich gespannt.
Okay.
Ich glaube, wenn wir beide auf irgendeiner Bühne stünden, dann käme kein anderer mehr zu Wort.
Das wahrscheinlich bringt viel Zeit mit. Ja. Und schreibt schon in den Kommentaren, ob ihr gemeinsam ein Gespräch mit uns habt.
Genau. Ja, genau, das ist eigentlich meine Ableitung. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcast oder einen Daumen hoch. Und ihr findet uns natürlich überall da, wo ihr eure guten Podcasts hört. Und in diesem Sinne, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt in diesen Zeiten gesund. In diesem Sinne, tschö, tschö.